Und jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um deine Mithilfe. Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle. Ein Podcast der Podcastfabrik und Mike Mattis.
Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier.
Schönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir machen heute genau da weiter, wo wir vor 2 Wochen aufgehört haben. Wir schauen uns ganz ausführlich an, wie die Polizei im Jahr 2004 den Mord an der damals 8-jährigen Lefke aus Cuxhaven-Altenwalde geklärt hat, wo es vermeintliche Probleme gab und wie der Prozess gegen Lefkes Mörder Mark H. damals abgelaufen ist. Beim letzten Mal habe ich schon eine Triggerwarnung ausgesprochen. Das möchte ich auch heute wieder machen. Wir sprechen heute über die Entführung, die Misshandlung, den Missbrauch und den Mord an Minderjährigen. Über all das habe ich mit Carsten Bettels gesprochen. Der hat damals die Soko Lefke geleitet. Und damit wir eben nachvollziehen können, wie die Ermittlungen damals gelaufen sind, wie er die Ermittlungen geführt hat, müssen wir den Gesamtkontext im Jahr 2004 verstehen, sagt Bettels. Und dieser Gesamtkontext umfasst eben etliche Taten im Elbe-Weser-Dreieck. Dabei geht's um den Missbrauch von Kindern und um mehrere ungeklärte Mordfälle.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turit Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scher von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Einige davon werden erst im Jahr 2011 geklärt, andere sind tatsächlich bis heute nicht gelöst.
Wenn wir in das Jahr 2004 zurückblicken und insbesondere auch auf den Raum des Elbe-Weser-Dreiecks, dann ist der Fall Lefke eigentlich eingebunden in Geschehnisse, die zu dem Zeitpunkt, als das Mädchen verschwand, insgesamt ja noch nicht klar waren, in welchem Kontext diese Tat auch zu anderen Taten stand.
Konkret meint Bettels damit auch die Ermittlungen der Soko Dennis.
Die Tötungsdelikte, die im Elbe-Weser-Dreieck damals seit 1992 in einem Rhythmus von 3 Jahren stattgefunden haben, nicht nur im Elbe-Weser-Dreieck, sondern auch im außereuropäischen Ausland, die in den Kontext dieses Serienzusammenhangs der Soko Dennis standen und einige dieser Taten auch im Elbe-Weser-Dreieck, auch damals im Bereich der Polizeiinspektion Cuxhaven stattfanden. Insbesondere der Vermisstenfall und spätere Tötungsdelikt an Dennis Klein 2001. Und im Jahr 2004, nach dem Kontext 1992 eine Tat, 1995, 1998 eine Tat, 2001 eine Tat, war ja nicht ausgeschlossen, dass auch im Jahr 2004 es wieder zu einer Tat kam.
Dass Serienmörder Martin N. mit dem Verschwinden von Lefke nichts zu tun hat, das wissen wir heute. Damals, 2004, waren aber eben auch die 3 Morde und die über 40 Missbrauchstaten, die Martin N. nachweislich begangen hat, eben noch nicht aufgeklärt. Erst 2011 wurde er festgenommen und 2012 zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Die Sicherungsverwahrung kassiert der Bundesgerichtshof in der Revision dann aber wieder. Die Presse bezeichnete Martin N. damals wahlweise als den Maskenmann oder als den schwarzen Mann. Ganz einfach, weil er in den 90ern und Anfang der 2000er komplett schwarz bekleidet durch die Nacht gestreift ist und nach seinen Opfern gesucht hat. Dabei ist er in Schullandheime, in Zeltlager, in Kinderheime, ja, und sogar in Privatwohnungen eingedrungen und hat Kinder tatsächlich reihenweise missbraucht. 3 von ihnen hat er damals getötet, um eben diesen Missbrauch zu vertuschen. Damit hat er logischerweise für Angst und Schrecken im Elbe-Weser-Dreieck gesorgt, sagt Mordermittler Carsten Bettels, zumal im Jahr 2001 eben nicht nur der 8-jährige Dennis aus einem Schullandheim im Landkreis Cuxhaven verschwunden ist, auch in Bremen hat damals der Mord an der 10-jährigen Adelina für Schlagzeilen gesorgt.
Diese Häufung quasi von vermissten Kindern, die sich später als Tötungsdelikt herausgestellt haben, und nicht geklärt waren zum damaligen Zeitpunkt und heute nur teilweise geklärt sind, führten natürlich zu einer besonderen Betrachtung auch dieses Ermittlungsverfahrens. Das Ganze natürlich auch vor dem Kontext, dass es sich in allen Fällen um zunächst vermisste Kinder gehandelt hat, wo es natürlich in der allerersten Draufsicht auch unterschiedliche Gründe dafür geben kann, dass ein Mensch als vermisst gelten konnte.
Aus Sicht der Ermittler in Cuxhaven spielt der Vermisstenfall Lefke hier tatsächlich eine ganz besondere Rolle, denn anders als in den vermissten Fällen Dennis oder Adelina gibt's bei Lefke in den ersten Stunden nämlich überhaupt gar keine Anhaltspunkte. Das ändert sich dann eben mit dem Fund von Lefkes Jacke, ihrer Sporttasche und dem Schultornister am Tag danach, eben auf diesem Waldparkplatz bei Flögeln. Das sorgt dafür, dass die Ermittler jetzt nicht nur Gegenstände in der Hand haben, die ihr Mörder eben angefasst haben muss. Sie kennen jetzt zumindest auch mal einen Handlungsort des Täters. Ohne den hätte der Mord von Lefke möglicherweise nie geklärt werden können, sagt Mordermittler Carsten Bettels rückblickend.
Weil man natürlich nicht weiß, wie Ermittlungen sozusagen im weiteren Fortgang auch noch andere Ermittlungsrichtungen quasi aufmachen können. Aber es war schon ein wichtiger Ort für uns, für die weitere Beweisführung. Aber letztlich wussten wir damals noch nicht nach dem Fund dieser Gegenstände, welche Bedeutung insgesamt dieser Ort für uns nochmal haben wird und wie viel Glück vorhanden war, dass die Gegenstände dort gefunden wurden, bevor sie der Täter von dort wieder entsorgen wollte.
Hier hilft den Ermittlern ganz klar das Glück, denn Mark H. wird den Ermittlern später sagen, dass er quasi zeitgleich auf dem Weg zum Waldparkplatz war.
Wenn diese Gegenstände zu dem Zeitpunkt nicht gefunden worden wären und wir nicht davon Kenntnis bekommen hätten, dann wären die hinterher weg gewesen und hätten nicht mehr gefunden werden können an der Stelle. Und dieses Agieren im Grunde genommen, das war schon eine besondere Situation, als wir davon Kenntnis bekommen hatten, später im Geständnis.
Von daher ist Carsten Bettels, dem Mitarbeiter des Bauhofs, der die Sachen von Lefke damals gefunden hat und eben sofort die Polizei gerufen hat, bis heute wahnsinnig dankbar.
Diese Gegenstände, die auf dem Waldparkplatz gefunden wurden, die sind ja wirklich durch Zufall gefunden worden an dem Morgen. Durch einen Bauhofmitarbeiter, der die Mülltonnen leeren wollte und zufällig alle Gegenstände findet, die an der Stelle auch vom Täter abgelegt worden sind. Und im Nachhinein, ich hatte ja schon gesagt, wir haben unser eigenes Bild uns gemacht durch die objektiven Spuren, die wir gesammelt haben, durch Zeugenaussagen und haben das dann hinterher natürlich auch mit den Aussagen des Täters dann abgleichen können. Und da war für uns schon eine bedeutsame Situation, dass wir im Nachhinein mit dem Geständnis auch die Situation erfassen konnten, dass in der Zeit, wo wir diese Suchmaßnahmen entwickelt hatten, am Parkplatz, nach dem Fund und entsprechende Absperrmaßnahmen auch dort entwickelt wurden, wir im Nachhinein erfahren durften, dass der Täter damals auf dem Weg war, um an diese Gegenstände wieder heranzukommen und sie quasi zu verlagern von diesem Parkplatz. Und er aber nicht mehr rankam, weil wir als Polizei schon da waren und diesen Bereich abgesperrt hatten. Das zeigte für mich, wie viel Glück wir in diesem Moment eigentlich hatten, um vorzeitig an diese Gegenstände zu kommen und damit einen zweiten Handlungsort des Täters zu identifizieren. Mit all den weiterführenden polizeilichen Maßnahmen, die sich dann dort entwickelt haben.
Was Bettels damit meint, ist, dass die Gegenstände natürlich untersucht worden sind, allerdings eben nicht mit dem erhofften Ergebnis. Jedenfalls lassen sich an den Sachen keine DNA-Spuren finden, die direkt zum Täter führen. Daher stehen die Ermittler gleich vor mehreren Fragen.
Wie können wir das auffangen? Was können wir noch an weiteren Möglichkeiten finden? Wie können wir weitere Informationen erhalten über den, der verantwortlich war für das Verschwinden des Kindes?
Und hier greift die Soko Lewka an der einen oder anderen Stelle eben auch zu unkonventionellen Maßnahmen. Beispielsweise bei der Untersuchung des Mülls, der in dem Mülleimer gewesen ist, in dem Lewkes persönliche Gegenstände gefunden worden sind.
In der Mülltonne, wo ja auch Teile der Bekleidung aufgefunden wurden, gab es ja noch viel anderen Müll da drin, der da vorher drin lag. Und das ist so eine typische Ermittlungsspur gewesen an ein Ermittlungsteam, festzustellen, wer hat diesen Müll da reingeschmissen. Vor dem Hintergrund der Frage, war dieser Müll schon drin, bevor die Bekleidungsgegenstände da reingekommen sind, oder war die Bekleidungsgegenstände vielleicht schon drin, bevor der andere Müll da reingekommen ist, oder ist da gegebenenfalls bestimmter Müll auch dem Täter vielleicht zuzuordnen, oder können wir es ausschließen, dass der Müll, der in der Mülltonne ist, dem Täter zuzuordnen ist, weil es andere Personen gibt, die identifiziert werden können, die diesen Müll da reingeschmissen haben.
All diese Gegenstände versucht ein Spurenteam der Soko Lewke dann also ganz genau zu untersuchen und eben zu rekonstruieren, wer welchen Müll in die Tonne geschmissen hat. Wie schwer das gewesen ist, macht Carsten Bettels für uns mal an einem Beispiel deutlich.
Dabei handelte es sich um eine Trinkverpackung eines Burger-Restaurants. Und da gab es in der Region bei uns einige in Bremerhaven und Cuxhaven. Und natürlich war es nicht zielführend. Wir haben das versucht, über dieses Burger-Restaurant in Erfahrung zu bringen, wer in diese Mülltonne irgendwo weit entfernt, 20, 30 Kilometer entfernt davon, in diesen Müllkasten diese Verpackung reingeschmissen hat. Das hat uns da nicht weitergebracht. Die entscheidende Idee war aus einem Spurenteam, die sind in die Schulbusse gegangen, in dieser Umgebung, und haben die Kinder angesprochen in den Schulbussen. Wer von euren älteren Geschwistern oder so war letztens erst in diesem Restaurant, da soll sich doch bei uns melden, und wer hat da gegebenenfalls diesen Becher reingeschmissen? Und da hat sich einer gemeldet. Und so konnten wir das ausschließen, dass es sozusagen eine Spur zum Täter war.
Und auch auf der Suche nach Zeugen werden die Ermittler erfinderisch. Sie suchen mit nicht alltäglichen Methoden nach dem Täter.
Indem wir dort einen Schaukasten aufgestellt haben auf diesem Waldparkplatz, und dieser Schaukasten ist inhaltlich auch mit der Opferfamilie abgestimmt worden, die im Grunde genommen viele Inhalte ja dargestellt haben in diesem Schaukasten, mit einem entsprechenden Plakat der Polizei, sich doch bei uns bitte zu melden, wenn es Hinweise gibt, weil dieses der Ort eben war, wo Gegenstände aus einer Straftat aufgefunden wurden.
Außerdem lassen die Ermittler den Parkplatz ab sofort rund um die Uhr überwachen. Quasi frei nach dem Motto, der Täter kehrt immer an den Ort des Geschehens zurück. Und tatsächlich steht Mark H. im Laufe der nächsten Monate mehrfach auf dem Parkplatz. Weil er aber nicht mit seinem Auto dort steht, kann die Polizei hier keinen Bezug zwischen ihm und der Tat herstellen. Da sprechen wir nachher nochmal ausführlicher drüber. Insgesamt bearbeitet die Soko Lewke mehr als 4000 Spuren und sammelt in etwa eine 500.000 Datensätze. Damit könnt ihr euch jetzt in etwa vorstellen, wie es eben in der Zentrale ausgesehen haben muss. Genau deshalb zögert Carsten Bettels dann auch, als die Familie von Lewke ihn anspricht und darum bittet, die Ermittler einfach mal besuchen zu dürfen. Letztlich stimmt Bettels zu und er stellt fest,
dass man gedacht hat seitens der Opferfamilie, es gibt einen Raum, der ist leer, und da steht ein Aktenschrank, und in diesem Aktenschrank steht eine Akte mit dem Namen des Kindes, und das ist alles. Und als dann sozusagen die umgekehrte Situation da war, dieses Durcheinanders, dieses Arbeitens, dieser Impulse, dieser Bewegung, das war sehr, sehr beruhigend für die Familie. Sie haben gewusst, da tut sich was. Und das ist, glaube ich, so eine Schlüsselsituation gewesen, auch für mich in der Beurteilung, ja, Wir können die Eltern damit auch unterstützen.
Und auch bei der Klärung wird Levkes Familie mit eingebunden. Eine der ersten Maßnahmen der Ermittler ist es, Vergleichsbekleidung zu organisieren. Levkes Mutter weiß damals noch ganz genau, was ihre Tochter am Tag des Verschwindens angehabt hat und sogar noch von welchem Hersteller die Sachen gewesen sind. Daraufhin machen sich die Ermittler dann auf den Weg, um Bekleidung aus genau dieser Charge zu organisieren.
Zielrichtung natürlich einerseits so eine Phantombilddarstellung, ne, wie war das Mädchen angezogen, aber es geht eigentlich um etwas Tieferes und es geht nämlich darum, mit dieser Vergleichsbekleidung kann ich Faser sichern von dieser Vergleichsbekleidung und kann das abgleichen mit Fasern aus dem häuslichen Umfeld des Mädchens und finde identische Fasern. Wenn ich identische Fasern finde, habe ich Originalfasern des Pullovers. Die finde ich ja sonst so nicht, die habe ich ja sonst so nicht.
Das setzt natürlich voraus, dass das komplette Haus der Familie sprichwörtlich auf den Kopf gestellt wird, um eben diese Pullover- und Hosenfasern zu finden. Wenn der Pullover zum Beispiel mal zu heiß gewaschen worden ist oder die Hose irgendwie verfärbt worden ist, dann hat man sogar komplett einzigartige Fasern.
Wenn ich dann beim späteren Täterkontakt irgendwo im Auto oder wie auch immer Faserspuren finde und die abgleiche mit den Originalfasern, kann ich sagen, das ist der Pullover von Levke, der da im Auto gelegen hat.
Das fällt im Fall Levke allerdings weg, weil ihre Mutter weder den Pulli zu heiß gewaschen hat, noch irgendwelche Flecken oder Verfärbungen auf der Hose waren.
Die waren nicht so verändert, dass sie sich von dem Vergleichspullover unterscheiden lassen. Deswegen hatten wir sozusagen eine Faser gefunden, wo wir sagen konnten, in einem imaginären Täterfahrzeug war ein Pullover, der mit dem Vergleichspullover von Levke übereinstimmte. Nicht individuell, aber der Pullover.
Später sollte diese Vergleichsbekleidung dann nochmal ganz entscheidend werden. Denn nachdem ein Pilzsammler die Leiche der Achtjährigen gefunden hat, stellt die Polizei im Sauerland anhand der Hose den Bezug zu der bis dahin vermissten Levke und den Ermittlern in Cuxhaven her.
Und die hat gesehen, dass diese Hose von Ernstings Family stammt. Und haben gesagt, wann ist die auf den Markt gekommen und haben sich, und das war der ganz große Vorteil, dass die Bekleidung von Levke damals in Cuxhaven, die war nicht mehr im Geschäft, die gab es nicht mehr im Geschäft, aber die war noch in einem Zentrallager und wurde von dem Zentrallager aus besorgt. Und die Kollegen aus Nordrhein-Westfalen haben 3 Monate später bei Ernestings Family nach dieser Hose gefragt, mit diesem Blumenmuster, und gerieten an dieselbe Sachbearbeiterin, die denen gesagt hat, die Polizei in Cuxhaven hat doch nach dieser Hose vor 3-4 Monaten gefragt. Innerhalb von einem Tag gelang die Identifizierung über diesen Weg.
Endgültige Klarheit bringt dann die DNA-Analyse. Die dauert allerdings deutlich länger als vermutet und ist deutlich aufwendiger als erwartet, sagt Carsten Bettels.
In der Tat war die Identifizierung des Mädchens über die DNA ein schwieriges Unterfangen. Es hat rund 14 Tage gedauert, bis aus einem Zahn noch eine entsprechende DNA extrahiert werden konnte, die im Grunde genommen zu dem Ergebnis geführt hat, dass nach menschlichem Ermessen es sich um Levke handeln dürfte.
Zu diesem Zeitpunkt weiß die Familie aber schon, dass im Prinzip eigentlich nur noch der endgültige Beweis dafür fehlt, dass das tote Mädchen aus der Fichtenschonung bei Attendorn die 8-jährige Levke ist.
Das entscheidende Kriterium für mich in der Identifizierung war, ein Bild aus Nordrhein-Westfalen von der Hose zu bekommen mit diesem Blumenmuster da dran. Und als ich diese Blume gesehen habe, ging der Auftrag abends noch an die Angehörigenbetreuer, fahrt zu den Eltern und sagt, wir haben das Kind gefunden.
Im Nachhinein stellt sich diese Entscheidung als die goldrichtige heraus, zumal viele Medien natürlich schon am nächsten Tag über den Leichenfund berichten. Einen Tag später gehen dann auch die Informationen durch die Medien, dass es sich bei der gefundenen Kinderleiche höchstwahrscheinlich um die 8-jährige Levke handelt. Und das sind in diesem Fall eben keine wilden Spekulationen, sondern Informationen aus Primärquellen. Die Polizei Olpe und die Staatsanwaltschaft Siegen haben nämlich mehreren Medien gesagt, dass es sich bei dem gefundenen Mädchen und, ich zitiere, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um das Mädchen aus Cuxhaven-Altenwalde handelt. Unter den Zeitungen, die unter anderem einen Sprecher der Polizeibehörde Olpe zitieren, sind übrigens auch die Cuxhavener Nachrichten.
Wenn ich jetzt gewartet hätte, bis wir ein DNA-Ergebnis gehabt hätten, um auf sicherer Basis dann die Entscheidung zu treffen, den Eltern zu sagen, ja, wir haben das Kind gefunden, wäre durch die gesamte Medienlandschaft schon diese Information in den Medien gewesen und wir hätten uns da nicht mehr mit der Angehörigenbetreuung blicken lassen brauchen, wenn sie nicht von uns vorab diese Information bekommen hätte.
Ich denke, wir können uns an dieser Stelle also ausmalen, wie schlimm das für die Familie hätte werden können, wenn Carsten Bettels damals eben nicht entschieden hätte, vorher schon mit Levkes Eltern und ihren Geschwistern darüber zu sprechen. So mussten sie, ja, diese erschütternde Nachricht zumindest mal nicht aus der Presse entnehmen. Ob's das am Ende besser macht, weiß ich nicht. In der Zwischenzeit haben die Ermittler den Fundort aber schon mal ganz genau untersucht. Dabei werden ebenfalls eher ungewöhnliche Maßnahmen entwickelt, um diesen Handlungsort des Täters nochmal unter die Lupe zu nehmen.
Dazu gehörte natürlich vor Ort auch eine entsprechende Spurensicherung am Fundort. Und in diesem Kontext wurden auch Äste und Zweige in einem Bereich von rund 10 Metern um den Fundort herum bis zu einem in der Nähe gelegenen Feldweg abgeschnitten und kriminaltechnisch untersucht. Das war der forensische Hintergrund, den wir damals entwickelt haben. Und der weiterführende taktische Hintergrund war, dass wir damit auch dem Täter vermitteln wollten, dass wir aber auch alles unternehmen, um ihn auf die Spur zu kommen.
Wie wichtig diese Maßnahme später nochmal werden sollte, ist der Soko Levke zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht klar. Für Carsten Bettels steht aber fest, derjenige, der das Mädchen dort im Fichtenwald abgelegt hat, muss sich in der Gegend auskennen. Und weil der Wald in diesem Bereich eben so dicht ist, ist es unmöglich, dass er dort durchgegangen ist, ohne irgendeinen Ast zu berühren. Und genau das kommunizieren die Ermittler damals dann auch ganz offen.
Es war ja eine Maßnahme, die auch entsprechend in den Medien thematisiert wurde. Es war eine Situation, dass die Äste von uns abgeschnitten wurden, polizeilicherseits und auch kriminaltechnisch untersucht wurden. Und auf der anderen Seite ja auch am Leichenfundort Haare gefunden wurden, was dann in einer zweiten Meldung nochmal veröffentlicht wurde.
All das bekommt auch Mark H. mit. Das können die Ermittler heute mit Sicherheit sagen. Denn diese Maßnahme führt am Ende dazu, dass er sich in eine Situation bringt, aus der er am Ende nicht mehr rauskommt und schließlich den Mord an Levke gesteht. Für die Ermittler um Carsten Bettels dauert es nach dem Fund des Mädchens aber noch mehr als 3 Monate, bis sie ihren Mörder in Handschellen abführen können. Als Mark H. dann in U-Haft sitzt und auf seinen Prozess wartet, kommen einzelne Details der Ermittlungen an die Öffentlichkeit. Denn die werden natürlich auch Teil der Gerichtsverhandlung sein. Im Zuge dessen kommt aber eben auch Kritik an der Soko Levke auf. Unter anderem steht da der Vorwurf im Raum, die Soko Levke hätte Mark H. schon viel früher festnehmen können, weil er ja mehrfach mit dem Auto auf dem videoüberwachten Parkplatz bei Flögeln gestanden habe und sich eben den aufgestellten Schaukasten angeschaut habe. Dass Levkes Mörder mehrfach da gewesen ist, ist richtig, sagt Carsten Bettels. Den Wagen habe man aber damals eben nicht mit Mark H. in Verbindung bringen können. Das lag daran,
dass dieses Fahrzeug nicht das Fahrzeug des Täters gewesen ist, sondern es war ein Fahrzeug, das zugelassen war auf einen nahen Angehörigen des Täters.
Und bei diesem nahen Angehörigen gab es damals eben keinen Grund, ihn weiter zu überprüfen. Das Einzige, was die Ermittler an dieser Stelle gemacht haben, ist, das Kennzeichen und den Halter in eine Datenbank einzutragen, damit sie später bei Bedarf eben nochmal drauf zugreifen können. Das ist übrigens insgesamt bei mehr als 800 Fahrzeugen passiert, die zwischen Mai 2004 und August 2004 auf dem Waldparkplatz in Flögeln gehalten haben. Heißt für die Ermittler also,
da gab es zu diesem Zeitpunkt überhaupt keinen Ansatzpunkt, dieses Fahrzeug mit dem Täter in Verbindung zu bringen. Dass der später überführte Täter mit dem Fahrzeug, mit diesem Kennzeichen dann viele Monate später zu einer polizeilichen Vernehmung kommt und dann im Nachhinein festgestellt wird, dass uns dieses Kennzeichen dann bekannt ist, ist sozusagen die richtige Darstellung dieser Sache und nicht der Rückschluss, wir haben das Fahrzeug des Täters schon viele Monate in unseren Akten gehabt. Das ist der falsche Schluss gewesen.
Außerdem geht ein anderer Vorwurf durch manche Klatschblätter. Da heißt es, die Polizei hätte Liefkes Mörder schon eher schnappen können, bevor er den 8-jährigen Felix Ende Oktober 2004 umgebracht hat. Da heißt es, der Polizei hätten konkrete Hinweise auf Mark H. vorgelegen. Das stimmt aus Sicht der Ermittler so nicht. Und selbst wenn, dann wäre es eben auch nicht die komplette Wahrheit gewesen, sagt Carsten Bettels. Denn es gab
2 Hinweise auf den später überführten Täter, der aber zu diesem Zeitpunkt nicht als Täter uns mitgeteilt wurde, sondern als eine von weit über 100 Personen, die einen Bezug zwischen diesen beiden Regionen haben, also zwischen der Region im Sauerland und der Region in Cuxhaven. Und neben den Personen haben wir damals auch rund 25 Firmen und Organisationen namentlich genannt bekommen, die einen Bezug zwischen diesen beiden Regionen haben.
Was das für Konsequenzen hatte, kann sich wahrscheinlich jeder von uns vorstellen, denn all diese Firmen sind daraufhin natürlich auch überprüft worden. Hier irgendeine Spur vorzuziehen wäre definitiv falsch gewesen, denn es gab keinen konkreten Hinweis auf Mark H. als Täter, sagt Carsten Bettels.
Keiner dieser Personen, die uns genannt wurde, wurde konkret mit der Tat an Liefke in Verbindung gebracht, sondern es waren eben Hinweise auf Personen, die einen Bezug zwischen diesen Regionen hatten und die uns als Zeugen zur Verfügung stehen, um mit denen weiter zu sprechen über bestimmte Beziehungen.
Was es bis Mitte September an konkreten Informationen und Hinweisen über bzw. auf Mark H. gab, ist Folgendes.
So gab es auch 2 Hinweise, die sich qualitativ nicht viel voneinander unterschieden, von einem Jugendfreund und von einer nahen, guten Bekannten der Familie. Diese Informationen wurden gebündelt, sie wurden dann tatsächlich auch angereichert mit Informationen über den Täter und wurden dann nach Cuxhaven als Ermittlungsspur gegeben, weil die Hinweise damals im Sauerland entstanden sind und das Ganze war ungefähr Anfang, Mitte September, dass diese Hinweise in Nordrhein-Westfalen eingingen.
Die Hinweise landen dann im Oktober bei einem Spurenteam der Soko Lewke und werden, wie alle anderen Spuren auch, nach und nach abgearbeitet. Mark H. soll also erstmal als Zeuge vernommen werden.
Dieses Spurenteam hatte dann während des Oktobers mehrfach versucht, mit dem Zeugen in Kontakt zu treten. Mehrfach sind die bei ihm zu Hause gewesen und haben ihn aber nie angetroffen und haben ihm dann Anfang November eine Vorladung in den Briefkasten gesteckt, dass er sich bei einer niedersächsischen Polizeidienststelle dann am 16. November für eine polizeiliche Vernehmung melden sollte.
Wenn die Kollegen der Klatschpresse da also schreiben, die Ermittler der Soko Lewke hatten Mark H. im Oktober 2004 auf dem Schirm, ja, dann ist das natürlich nicht ganz falsch. Was hier dann aber einfach fehlt, ist die Information, dass der arbeitslose Installateur zu diesem Zeitpunkt eben weder Verdächtiger noch Beschuldigter war, sondern einfach als Zeuge vernommen werden sollte. Zum Zeitpunkt dieser Vernehmung, am 16. Oktober 2004, ist der 8-jährige Felix aber schon tot. Und noch hatte die Polizei tatsächlich gegen Mark H. nichts Konkretes in der Hand. Heißt also, selbst mit dem Wissen von heute wäre das Leben des 8-jährigen ganz offensichtlich nicht zu retten gewesen. Ab dem 16. November, ich hab's gerade angesprochen, wendet sich jedenfalls das Blatt. Mark H. erscheint bei der entsprechenden Polizeiwache und wird vernommen. Dabei kommt er immer wieder auf einen vermeintlichen Wildunfall zu sprechen. Den will er Mitte, Ende August gehabt haben und zufälligerweise genau in Höhe der Fichtenschonung, in der Lewkes Leiche gefunden worden ist. Die Ermittler werden hellhörig und haken nach. Daraufhin erzählt Mark H. ihnen, er sei dem Tier, das er da angefahren hatte, in den Wald gefolgt, habe es aber einfach nicht mehr gefunden. Mit dieser ganz offensichtlich frei erfundenen Geschichte will Mark H. dann erklären, warum die Polizei bei der Astabschneidungsaktion nach dem Leichenfund eben möglicherweise auch Haare von ihm im Wald gefunden hat. Das kommt den Polizisten sehr merkwürdig vor und aus dem Zeugen Mark H. wird jetzt ein Verdächtiger, der aber auf den ersten Blick ein Alibi hat.
Die erste Überprüfung des Alibis fand zu dem Zeitpunkt der ersten zeugenschaftlichen Vernehmung statt und zu diesem Zeitpunkt wurde ein Alibi durch die Firma, wo er damals ein Praktikum gemacht hat, entsprechend bestätigt, sodass zu diesem Zeitpunkt in der Vernehmung zunächst kein Zweifel daran bestand, dass der Täter ein Alibi hatte.
Aber dieses Alibi bröckelt schon nach kurzer Zeit.
Mit Kenntnis auch der weiterführenden Aussagen des Täters wurde dieses Alibi noch einmal sehr intensiv überprüft und es konnte dann eben festgestellt werden, objektiviert, dass er tatsächlich ab einem gewissen Zeitpunkt um 10 Uhr herum für diesen Tag dann kein Alibi mehr hatte.
Und damit hätte er eben gegen Mittag auch durchaus an der Schule in Cuxhaven gewesen sein können. Und damit hätte er durchaus auch zwischen 12.30 Uhr und 12.50 Uhr am Wohnhaus von Lewkes Familie vorbeifahren können. Dem Druck der Ermittler hält Mark H. nicht lange stand und schließlich gesteht er den Mord. Dabei offenbart er auch umfangreiches Täterwissen.
Das war dann letztlich im Geständnis auch der entscheidende Aspekt, der dann auch zu einem Haftbefehl führte und dann letztlich auch zur Verurteilung.
Später in Urhaft gesteht Lewkes Mörder noch einen weiteren Mord. Er führt die Ermittler der Soko Felix daraufhin zur Leiche des 8-jährigen Jungen, der bis dahin als vermisst galt. Auch mit ihm ist er quer durch Deutschland gefahren. Das Fahrrad des Jungen hat er im Biggesee versenkt, nur ein paar Kilometer von der Stelle entfernt, wo er Lewkes Leiche in der Fichtenschonung in Attendorn abgelegt hatte. Die Leiche von Felix hat er mit Steinen beschwert und bei Bremerhaven in die Geeste geworfen. Das ist ein Nebenfluss der Weser. Für diese beiden Taten muss sich Mark H. ab dem 9. Mai 2005 dann vor dem Landgericht Stade verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm zum einen Mord und zum anderen den sexuellen Missbrauch von Lewke und Felix vor. Mark H., der übrigens selbst Vater von 2 Kindern ist, wird dabei im Wesentlichen nur 2 Sätze sagen. Ich habe Lewke umgebracht und ich habe Felix getötet. Den Rest überlässt er seinem Verteidiger. Sehr deutlich in Erinnerung bleibt, was Lewkes Mutter im Prozess sagt. Wo sie diese Kraft hernimmt, um wirklich 45 Minuten lang über das Martyrium ihrer Familie zu sprechen, das weiß ich nicht. Ihre Worte werden aber bis heute, 20 Jahre danach, zitiert. Und es sind Worte, bei denen ich bei der Recherche, und das sage ich so, wie es ist, tatsächlich immer wieder eine richtig fiese Gänsehaut gehabt habe. Sie fehlt morgens, sie fehlt mittags, sie fehlt abends, sagt sie über ihre Tochter und vergleicht das Familiengefüge mit einem Mobile. Da Lewke jetzt fehle, sei das gesamte Gleichgewicht der Familie vollständig kaputt. Die Zeit der Ungewissheit beschreibt sie als Hölle. Ein normales Leben sei nicht möglich gewesen und es hätten immer die gleichen Fragen im Raum gestanden. Wo ist Lewke? Was muss sie durchleiden? Während die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung fordert, plädiert der Verteidiger auf Schuldunfähigkeit. Im Stern heißt es später, Mark H., Zitat, hatte dem Gutachter erklärt, er wolle als schuldunfähig eingestuft und in der Psychiatrie behandelt werden. Er stellte sich vor, dass er 3 Jahre später wieder auf freiem Fuß wäre. Zitat Ende. Dazu kommt es nicht. Nach nur 9 Verhandlungstagen fällt Ende Juni 2005 das Urteil. Mark H. muss lebenslang in Haft und außerdem stellt Richter Berend Appelkamp die besondere Schwere der Schuld fest. Er verhängt eine anschließende Sicherungsverwahrung, die der Bundesgerichtshof bestätigt und das Urteil somit rechtskräftig macht. Für die Soko Lewke ist der Fall damit abgeschlossen, im Hintergrund läuft aber schon eine neue Sonderkommission an, die Soko Lewke Neu. Die prüft in den nächsten Jahren weit mehr als 200 Vermisstenfälle und Tötungsdelikte aus ganz Deutschland, ob Mark H. hier möglicherweise eben auch als Täter in Frage kommt. Denn bis heute sagt Mordermittler Carsten Bettels:
Ich bin der festen Überzeugung, dass Lefke keine Ersttat war.
Anhaltspunkte dafür gibt's genug, da sprechen wir in zwei Wochen ganz ausführlich drüber. Ausgangspunkt für die Soko Lefke neu war aber die Aussage von Mark H. zu weiteren möglichen Taten. Davon soll er einem Mithäftling erzählt haben.
Aus den Aussagen des Mithäftlings, da gibt es im Grunde genommen zwei Fälle, wo Opfer namentlich erwähnt werden. Und das eine ist Felix und das andere ist Adelina. Wobei aber die Qualität der Aussagen bei Felix im Grunde genommen auch zum Fund des Jungen geführt haben, weil auch die Ablagestelle damit beschrieben wurde, während es sich bei Adelina doch mehr um eine allgemeine Aussage handelt, ohne dass dort in der Aussage des Mithäftlings substanziell ein weiteres Tatgeschehen beschrieben wurde.
Konkret heißt das, im Mordfall Adelina offenbart Mark H. bis heute kein Täterwissen. Wie die Soko Lefke neu bei ihren Ermittlungen vorgegangen ist und welche ungeklärten Fälle da unter anderem überprüft worden sind, darüber, ich hab's gerade gesagt, sprechen wir in zwei Wochen ausführlich. Dann zieht Carsten Bettels außerdem ein Resümee und er verrät uns, welche Lehren er damals aus diesem Fall gezogen hat, die er bis heute bei der Ausbildung von jungen Polizistinnen und Polizisten weitergibt.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also, hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Und damit sind wir am Ende dieser für Licht ins Dunkel-Verhältnisse doch ziemlich überlangen Episode. Eigentlich wollte ich die Soko Lefke neu hier auch heute noch mit besprechen. Ich finde aber tatsächlich, dann wird's zu viel Info auf einmal, zumal es doch sehr, sehr schwer verdauliche Infos sind. Wie immer gilt, schreibt mir gerne, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Lob, Kritik oder Fallvorschläge habt. Am besten das Ganze über Insta, Licht ins Dunkel Podcast oder per Mail. Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich wünsche euch eine möglichst entspannte Woche. Bleibt sicher und gesund, ihr Lieben. Alles, alles Gute euch. Glück auf.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.
Ein Blutbad an Heiligabend in Gütersloh, ein Giftmord in Bielefeld oder ein Femizid in Preußisch-Oldendorf. Die schlimmsten Verbrechen passieren unmittelbar vor unserer Haustür. Im Podcast Ostwestfälle gehen wir den Verbrechen auf die Spur. Wir sprechen mit Strafverteidigern, mit Journalistinnen und Journalisten, die die Fälle Monate, teilweise sogar jahrelang begleitet haben. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Jetzt auf nw.de und überall, wo es Podcasts gibt.